und Gäste, ich weiß ja nicht, wer ist, so für mich seid ihr alles in gewissem Sinne Fremde. Aber gut, das spielt ja alles keine Rolle. Ich bin also Stefan Steinle, inzwischen 68 Jahre alt geworden, 1950 in Basel in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Bin jetzt Mann einer Frau, wie die Bibel sagt, und habe 4 Kinder und eins sind alle erwachsen, eins davon hat schon geheiratet, das zweite, der jüngste, ist jetzt auf dem Weg dahin, so wir freuen uns auf die nächste Eheschließung und dann Potenzial für weitere Enkelkinder. Wir haben inzwischen 2 von unserer Tochter und ihrem Mann und ja, sind darüber extrem begeistert. Die sind gerade bei uns zu Hause in Ebersberg bei München und ja, und so weiter und so fort. Hier soweit zu den Privatinformationen. Es ist mir ein großes Privileg, immer wieder in neue Gemeinden zu kommen, wo ich noch nie gewesen bin, und den Leib Christi kennenzulernen, Geschwister kennenzulernen. Eines Tages werden wir alle im Himmel sein und die Ewigkeit miteinander verbringen. Und ja, so sollten wir uns schon ein bisschen aneinander gewöhnen hier. Genau. Deswegen bin ich da heute Morgen. Nein, schön. Ich habe ein kurzes Filmchen auch dabei, um euch ein bisschen zu zeigen, was sind wir oder was machen wir als Dienst. Eben, wir sind ein evangelistischer Dienst genannt International Harvest Plan und früher mal India Harvest Plan genannt, aber seitdem wir jetzt in Pakistan auch arbeiten, seit 2004, haben wir diesen Namen India Harvest Plan geändert, weil das sind ja verfeindete Nationen seit Jahrzehnten. Und da ist es nicht so gut, als International Harvest Plan, als India Harvest Plan aufzutreten in Pakistan. Nun gut, wir machen seit 1972, fahre ich nach Indien. 1972 war ich nach Indien gefahren zum ersten Mal, ja, als Hippie noch, dazu mehr nach dem Filmchen und so weiter. Und bin dann dort tatsächlich zum Glauben an Jesus gekommen, was ich natürlich als allerletztes auf meiner Liste hatte, Christ zu werden, bewusster Christ, als ich nach Indien damals aufbrach. Aber wie gesagt, Gott ist ein Wunder, ein Gott, der Wunder tut, unmöglich besteht bei ihm nicht. Alles ist möglich bei Gott und auch bei uns, wenn wir ihm glauben und mit ihm zusammenwirken, dann wird alles möglich, das Unmöglichste. 1992 haben wir angefangen, wir hatten damals noch eine Bibelschule in München, die habe ich geleitet, und dann haben wir erste Missionseinsätze gemacht, eben nach Indien, und das über 3 Jahre, immer etwa 3 Wochen im Jahr, im Januar, und haben dort ja, missioniert in Dörfern und alles Mögliche gemacht. Und daraus in 1994 erwuchs ein Kontakt mit einem anderen Dienst. Und daraus ist dann das geworden, was wir jetzt seit etwa 25 Jahren dort tun, in Indien und Pakistan. Ein evangelistischer Dienst, wo wir inzwischen in Indien etwa 73 Großevangelisationen durchgeführt haben. Dazu werdet ihr gleich den Clip sehen, wo ein paar Bilder sind von einigen der größten Evangelisationen, die wir dort erlebt haben. Wirklich erstaunlich. 5 Tage und dann wächst das und am Schluss, wenn du es zusammenzählst, sind vielleicht 100.000 Menschen gewesen oder noch mehr teilweise. Und in Indien war es so, eben 73 solche Evangelisationen haben wir dort durchgeführt über die Jahre, und da kann man wirklich sagen, da waren die meisten der Leute, 90%, 95% der Leute oder noch mehr, waren nicht Christen, weil das sind Dorfregionen gewesen, und wo es ganz wenige Christen gab, vielleicht ein paar Kirchen oder Gemeinden, aber sehr, sehr geringe Anzahl von bewussten Christen. Und doch sind die Leute der Region gekommen, und wir haben sie nicht abgeholt, die mussten alle selber kommen. Und weil aber da immer Wunder geschehen, Heilungswunder, große Dinge geschehen und auch Dämonen ausfahren, all solche Dinge, deswegen hat sich das rumgesprochen, und diese armen, einfachen Leute, die bereit sind, praktisch alles zu glauben, wenn ihnen nur ein Stück Hilfe zuteil wird, sind gekommen in großer Zahl. Wirklich. Ich habe in die Augen von Millionen, buchstäblich Millionen von Menschen geblickt, in dem Sinne, natürlich auf dem großen Feld, siehst nicht jedes einzelne Augenpaar, aber so gesprochen, bildlich gesprochen, wo die allermeisten von ihnen noch nie von Jesus gehört hatten. Und doch sind sie gekommen. Und wenn wir ihnen das Evangelium, das pure, reine, schlichte, direkte Evangelium, wer ist Jesus, was hat er getan für alle Menschen, wenn sie das gehört haben und dann auch gehört haben davon, was da dann geschieht mit den Leuten, sind sie eigentlich alle immer sehr bereit gewesen, sich diesem Jesus zu öffnen, so gut sie eben wussten, das zu tun, nach diesen kurzen Predigten und Anweisungen, die wir ihnen da gegeben haben, und haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Und in Indien waren es etwa 3 Millionen Menschen in diesen insgesamt 73 Evangelisationen, denen ich das Vorrecht hatte, das Evangelium meistens zum allerersten Mal zu verkündigen. Das sieht man auf einzelnen der Szenen, da hat es Orte gegeben. Wir haben ja immer eine große Bühne gehabt und die ganzen Menschen da und dann vorne ein Stück Freiraum. Und da sind dann oft Leute gekommen, oftmals Frauen, die dann anfingen rumzuwirbeln, zu schreien, sich am Boden zu wälzen unter der Manifestation dämonischer Kräfte und haben ganz wilde Dinge getan. Das war manchmal ein Chaos. Da musst du wissen, was du zu sagen hast in deinem Herzen, sonst deine Notizen gehen dir da flöten, weil du dich in die Situation hin orientieren musst. Was ist da zu tun? Und mit der Salbung und Kraft des Heiligen Geistes eben ist auch ein Ex-Hippie zu einem Prediger des Evangeliums geworden. Ich stehe vor euch in gewissem Sinne als geheiligter Hippie. Ich bin eigentlich immer noch so ein halber Hippie in meinem Herzen. Hier, Hippie-Herzen. Das heißt, ich liebe immer noch das Leben, ich habe immer noch Spaß an der Freude und all diese Dinge, reise gerne, das tun wir ja jetzt fast nonstop. Habe ich zum Beruf gemacht und habe gerne Abenteuer. Damals, als ich als Hippie aufbrach von Basel nach Indien, nach Goa, da habe ich mir auch das Abenteuer in mein Lebensschiff hineingeholt und habe dabei allerdings fast mein Leben verloren. Aber gut, weil es einen Gott gibt, der lebt, der Himmel und Erde geschaffen hat und der jeden einzelnen von uns in seinem innersten Wesen geschaffen hat, also ein Geist. Die Bibel offenbart uns Gott als einen Geist. Gott ist Geist, hat Jesus gesagt. Gott ist ein Geist. Johannes 4,24. Und als er uns in sein Ebenbild schuf, den ersten Mann, die erste Frau, Adam und Eva, hat er sie als Geistwesen geschaffen, die im Geiste mit ihm und dann sogar auch, ist er ja am Abend in der Kühle des Tages mit ihnen spazieren gegangen im Garten Eden. Er hat sie geschaffen in sein Ebenbild, so dass wir auf der Ebene des Geistes in einer vollkommenen Gemeinschaft und Einheit und Verbundenheit mit dem Schöpfergott des Himmels und der Erde leben könnten, so dass wir sogar das Gefühl haben, der allmächtige, unsichtbare Gott, der unbegrenzte Gott, den man gar nicht richtig definieren kann, wenn es nur der Gott ist, der Geist ist, der ist mein Vater geworden. Aber weil er, als dann der Mensch ja sündigte und diese vollkommene Beziehung und Erkenntnis und Fähigkeit mit Gott Gemeinschaft zu erfahren, zerbrach und der Mensch verdunkelte in seinem Verstand, in seinem Bewusstsein und sich anfing, eigene Gottesbilder zu machen, hat Gott gesehen und hat es natürlich schon zuvor gewusst und hatte diesen Plan der Errettung, der Lösung der Probleme der Menschheit schon immer gehabt. Aber dann hat er eben beschlossen, eines Tages wird mein Sohn, der Logos, das Wort Gottes, wird Fleisch werden, wird als Mensch in einem menschlichen Körper sich in dieser Erde offenbaren. Und wenn er dann übernatürlich gezeugt aus dem Schoß einer Jungfrau, genannt Maria, wird er hervorkommen. Der Heilige Geist wird das in ihr zeugen, diesen Sohn Gottes, das Logos wird ein Embryo werden, wird fleischliche Form anziehen, den Körper eines Menschen anziehen und dann in menschlicher Weise 9 Monate später geboren werden als Baby und dann als ganz normales menschliches Baby wird er aufwachsen und zu einem erwachsenen Menschen werden. Das ist ein Märchen, das ist utopisch, das ist verrückt zu denken, das kann man sich nicht mal ausdenken, so eine eigentlich ungewöhnliche oder fast verrückte Geschichte. Aber die Sache ist, meine lieben Geschwister oder Freunde oder Menschen, die ihr hier seid, es ist die absolute Wahrheit. Ob wir das in unseren verdunkelten, von Gott getrennten Verständen und menschlichen Geistern begreifen und erfassen können oder nicht. Das ist die Wahrheit, die Gott uns über sich und die Menschheit und so weiter und über Jesus, ich lege das mal ein bisschen zur Seite, damit ich da nicht drauf trete auf dieses Silberpapier. Das ist der Weg, wie Gott sich uns Menschen, die nicht mehr wussten, wie er wirklich ist, offenbart hat. Und dann ist Jesus vor 2000 Jahren eben in dieser Form gezeugt und geboren worden und hat dann mit 30 Jahren angefangen, seinen Dienst zu tun und den Menschen Gott in ganz greifbarer Weise mit ihren Sinnen wahrnehmbar zu offenbaren und zu vermitteln. Und diejenigen, die sich dieser Offenbarung Gottes durch Jesus Christus persönlich entschieden haben, dem zu glauben, dem nachzufolgen, sich dem zu öffnen, die wurden völlig, die haben das größte Wunder in ihrem Geist, in ihrem Menschsein erlebt, was möglich ist, als Mensch zu erleben. Das wäre ein größeres Wunder als blinde Augen, die geheilt werden, als ein Lahmer, ein Lahmgeborener, der plötzlich nach 40 Jahren, wie das eine Beispiel von dem Lahmen an der schönen Pforte im Tempel von Jerusalem, wo Petrus und Johannes hingingen zum Gebet und dann erbettelte, ja, und dann haben sie ihm schließlich gesagt, im Namen Jesus, was wir haben, geben wir dir, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn und Kraft kam in seine lahmen Beine und dieser von Geburt auf Gelähmte wurde heil. So hat Jesus sich offenbart in dieser Welt und die Menschen, die sich ihm geöffnet haben, auf die eine oder andere Weise, was immer zu dieser Entscheidung geführt hat, das sind ja unzählige Wege, die zu Jesus führen. Alle Wege, die ein Mensch begehen kann und die es gibt in der Menschheit, die können alle, wenn sie über Jesus führen, dann führen sie zur Offenbarung des lebendigen Gottes. Und dann kann man das tun, und das ist meine Botschaft, Titel heute Morgen, oder das, was ich euch vorlesen möchte, bevor wir jetzt den Film anschauen, und dann geht es dann weiter, aus Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 20. Und das ist eine ganz interessante Situation, und das hat mich sehr angesprochen, als ich das diese Tage las und ich empfand, dass ich genau von hier aus zu euch sprechen sollte. Dieses Wunder an dem Gelähmten, ein Wunder an einem Gelähmten, dass ein Gelähmter, der noch nie auf seinen eigenen Beinen gestanden ist, noch nie die Kraft hatte, einen Schritt zu tun oder irgendwas, und dann von einer Sekunde oder Minute auf die nächste kann er das und ist schon 40-jährig. Hat bis dahin noch keinen einzigen Schritt auf seinen Beinen getan. Und dann sagt eben Petrus, im Namen Jesu, steh auf. Und die Kraft Gottes, die Kraft der Erlösung, die im Namen Jesu drin ist, das ist eine große Offenbarung, der Name Jesu Christi ist nicht nur ein Name, sondern repräsentiert das, wer die Person Jesu Christi ist. Darin ist Gottes Kraft. Und als er diesen Namen im Glauben zu ihm sprach, wurde dieser Gelähmte heil. Und das hat bewirkt großes Erstaunen, große Freude beim normalen Volk, bei den normalen Gläubigen, die da im Tempel ein- und ausgingen und die sammelten sich um diese kleine Schar wo dieser wundersame Mensch jetzt war, der rumsprang und sich freute und so weiter und so fort, dass er endlich gehen konnte. Und dann kommt da diese große Geschichte mit den religiösen Leitern der damaligen Zeit, zumindest einige von ihnen. Und die dann, die haben ja den Petrus und den Johannes sogar gefangen gesetzt über Nacht, aufgrund dieses Wunders, fanden aber kein Argument, warum sie irgendwie, wie sie diese Männer aufhalten können. Deswegen haben sie sie über Nacht festgesetzt. Und dann am nächsten Tag, als sie sie wieder zusammenbrachten, wussten sie nichts anderes zu sagen. Sie wussten, sie können sie nicht weiter behalten, weil das Volk war so begeistert über das, was hier geschehen war. Und dann heißt es da im Vers 18, ich lese mal Apostelgeschichte 4, 18, als sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen, diesen Namen jemals wieder zu erwähnen oder gar im Namen von Jesus zu lehren. Und dann, das ist die Reaktion der Urchristen, der ersten Christen, die noch lebendige Zeugen von Jesus waren, im Sinne von, die ihn gesehen haben, die ihn erlebt haben, die mit ihm 3 Jahre rumgereist sind. Aber jetzt ist er ja aufgefahren in den Himmel, genauso wie bei uns. Er ist seit 2000 Jahren jetzt sitzend zu Rechten Gottes. Aber das war hier ganz neue Situation. Sie hatten ihn noch erlebt und gesehen und haben gesehen, wie er gekreuzigt wurde, wie er gestorben ist, wie er ins Grab gelegt wurde und wie er dann am dritten Tag wieder auferstand und ihnen erschien und dann 40 Tage mit ihnen immer wieder mal erschienen ist. Und dann eben am 40. Tag seiner Wiedererscheinung ist er ja mit ihnen auf den Ölberg und hat ihnen den Missionsbefehl gegeben und gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Dort ist er jetzt noch. Und dann eben 10 Tage später, Pfingsten, kam der Heilige Geist auf sie und sie haben diese Kraft empfangen, diese übernatürliche Salbung, Ausstattung mit der Kraft aus der Höhe, die Jesus auch brauchte, um im Namen Gottes wirksam zu werden. Oder zumindest hat er auch das erfahren im Lukas 4, 18 und so weiter. Und jetzt sind sie da, ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes und gehen dahin und gehen zum Gebet und wirken dieses Wunder unter der Führung des Heiligen Geistes. Und was sagen diese erweckten, lebendigen, ersten, frischen Gläubigen? Und Geschwister, es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir nicht genauso frisch und genauso lebendig sind als Gläubige an Jesus wie diese damaligen ersten Christen. Wir sind keine alten, wie soll ich sagen, Museumshüter und erinnern uns an diese schönen Zeiten, an der dazumal, und hier ist ein Ausstellungsobjekt, hier sind ein paar Filme, ein paar Fotos, ein paar Bilder und Gemälde und so weiter und so fort. Nein, 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 nein. Christen sind keine Museumshüter. Wir sind nicht, ja, vielen Dank. Das ist ja eigentlich nur die Einleitung zum Film hier noch. Das ist noch nicht die Predigt. Also die Zeit fängt erst nach dem Film an, wo ich dann mich dran halten muss und so weiter. Man lernt mit der Zeit. Nur ein kleiner Scherz. Wir sind keine Museumshüter, sondern der Herr Jesus Christus, die Kraft und die Salbung und die Gegenwart des Heiligen Geistes Gottes in uns und auf uns, wenn wir bewusst sind, wie die Schrift es uns vermittelt, ist genau dieselbe, ist genauso stark wie damals am Anfang. Und wisst ihr was? Eigentlich haben wir sogar mehr Erkenntnis, mehr Offenbarung der Wahrheit dessen, was dieses Erlösungswerk Jesu bewirkt hat, was alles die Folge ist an uns Menschen, wenn wir an Jesus glauben, als die Geschwister damals. Damals gab es ja das niedergeschriebene Neue Testament noch nicht für die erste Generation der Christen. Die haben ja dann, einige von ihnen hat Gott benutzt, um das alles festzuhalten. Und Petrus schrieb ja sogar über Paulus, da ist manches, was er schreibt oder was er lehrt, ist schwer zu verstehen. So selbst die Jünger Jesu haben manche Offenbarung, die der Herr Jesus durch persönliche Erscheinung dem Paulus offenbart hat, hatten sie selber Schwierigkeiten, was die großen Folgen sind dessen, was Jesus am Kreuz und durch das Vergießen seines heiligen göttlichen Blutes alles bewirkt hat, wenn man ihn gläubig wird. Wir haben die niedergeschriebene Offenbarung dessen, was uns da alles geschenkt worden ist. Und durch die Lehre und Offenbarung, das Wirken des Offenbarens durch den Heiligen Geist über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte und sogar jetzt 2 Jahrtausende, ist uns mehr Wissen, mehr Erkenntnis zu eigen und steht uns zur Verfügung aus dem Wort Gottes als je zuvor. Das ist eine Tatsache, Freunde. Das ist nicht nur eine Behauptung von Bruder Steinle, sondern das ist eine Tatsache. Es ist eine objektive Tatsache. Es gibt mehr Bücher, es gibt mehr Erkenntnisse, es gibt mehr gute Lehre über das, was uns alles geschenkt ist durch das Erlösungswerk Jesu Christi, als je zu einer Zeit, wo es Leib Christi gegeben hat, wo es Christen gegeben hat. So, wir sollten eigentlich, wir haben das Potenzial, die Besten zu sein, die Fruchtbarsten, die Wirkungsvollsten, wenn wir uns dementsprechend glaubend verhalten, würden und tun. Und diejenigen von uns, die dementsprechend, ich kenne euch ja gar nicht, so, und ich betrachte euch nicht als nicht gute Gläubige. Nein, nein, ich sage das alles immer nur hypothetisch. Und wo man angesprochen wird durch den Geist Gottes, da lass es geschehen und lass dich ermutigen, lass dich korrigieren, lass dich ermutigen, vor allem antreiben, in den Wegen des Herrn zu wandeln. Wir haben mehr zu verfügen, mehr Potenzial, mehr Kraft in dem Sinne, mehr Fähigkeit Gottes, mehr Wissen dessen, was uns geschenkt ist in Christus, als je zuvor. Nun gut, was wollte ich sagen? Hier, die Predigt ist folgendermaßen, oder das ist der Titel. Doch Petrus und Johannes erwiderten dann in Vers 19 zu diesen Leuten, die sie da bedrohten, und sagten, ihr dürft ja nicht mehr den Namen Jesus erwähnen oder im Namen Jesu lehren. Das sagt Petrus und Johannes. Entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Vers 20, das ist mein Predigttitel. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Was wir sehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Wie können wir nicht davon reden, heißt es in anderer Übersetzung, von dem, was wir gesehen und gehört haben. Geht es euch auch so? Wer hat Jesus gesehen und gehört oder erkannt, gesehen im Sinne von Offenbarungssehen, weiß, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Retter der Welt ist, dass er mein Retter, mein Heiler und Herr. Wer hat das von euch? Wer kennt das? Wer weiß das? Da ist noch viel Potenzial. Heute Morgen stehe ich hier vorne, obwohl ich kein Ältester bin in der Gemeinde, kein Mitglied dieser Gemeinde. Ich bin Mitglied im Leib Christi. Die Brüder haben mich eingeladen. Danke dafür. Ich spreche zu euch im Namen des Herrn. Das kann ich seit ich wiedergeboren wurde, 1972, im Januar 72, in Bombay, Indien. Das ist jetzt immerhin, was ist das, 46 Jahre her. Habe ich nicht aufgehört. Ich kann nicht sagen, ich habe das perfekte christliche, vorbildliche Leben geführt und nie irgendwo versagt, nie irgendwo ängstlich zurückgehalten oder sonst irgendwas. Nein, leider kann ich das nicht sagen. Aber ich kann sagen, wenn ich zurückblicke auf diese 46 Jahre, ich muss nichts Wesentliches bedauern. Es hat keine Phase gegeben, wo ich mich zurückgezogen habe oder wo ich nicht mehr dem Herrn nachfolgen wollte, sondern wir haben versucht, das wirklich von Herzen und mit bestem Gewissen und Gewissen zu tun und mit aller Leidenschaft und Hingabe. Wenn du so eine Bekehrung erlebt hast wie ich, wo du drogensüchtig warst, abhängig, besessen wurdest für mehrere Tage in Indien, in Goa, Und die Kontrolle über dich selber verloren hast, richtig besessen von einem dämonischen Geist, der mich in der dritten Nacht sagte, ich müsste jetzt gehen und mich umbringen. Und dann praktisch bin ich ins Wasser gestiegen, eben Goa, Indischer Ozean, Anjuna Beach, bekannter Beach. wo viele Hippies waren damals und die Jahre danach. Da bin ich mitten in der Nacht rausgeschwommen, habe mich ins Wasser begeben, unter Wasser begeben, weil dieser Dämon, der 3 Tage in mich reinkam durch gewisse Praktiken und so weiter und mich anfing zu beherrschen, dass ich mich benahm wie ein Wahnsinniger. Hier hätte man mich eingesperrt in irgendeine Gummizelle oder sowas. Aber dort gab es zum Glück keine solche Leute, die das taten. Da ist man einfach rumgetobt, wie so manche andere auch. Und dann in dieser dritten Nacht denke ich, ich muss das jetzt tun, weil Gott will, dass ich jetzt sterbe und so weiter. Und wenn ich das tue, dann würde ich dann zu Gott kommen. Und dann bin ich dabei, mich das Wasser zu schlucken und zu inhalieren da im Indischen Ozean. Und bevor ich praktisch das Bewusstsein verliere oder ersticke oder was auch immer, höre ich Gottes Stimme zu mir reden. Und er sagt diesen Satz, du kannst so, wie du bist, nicht zu mir kommen. Und ich dachte, ich müsste das tun, das wollte Gott von mir, ist natürlich völlig verrückt gewesen. Wirklich besessene Ideen sind da gekommen. Ich muss das tun, um zu Gott zu gehen, du kannst so, wie du bist, nicht zu mir kommen. Dann bin ich wieder klar geworden, das, was mich trieb, das zu tun, was mich beherrschte und zwang, diese Dinge zu tun, hat mich verlassen. Ich weiß eben heute im Nachhinein, seitdem ich die Bibel kenne und weiß, dass es dämonische Geister gibt, teuflisch-dämonische Geister, die versuchen, Menschen zu besetzen. Es gibt ganze Gruppen von Leuten in dieser Welt, die sich mit diesen Dämonen einlassen und dann Kämpfe ausführen, nur im geistlichen Bereich und sich gegenseitig bekämpfen und sogar umbringen und so weiter und so fort. Da gibt es Kräfte. Die brauchen wir nicht anzapfen, um sie kennenzulernen, um herauszufinden, wie das ist. Aber die sind real, genauso eben, wie eben die geistlichen, göttlichen Kräfte real sind. Engel und Gottes Heiliger Geist etc. Und da haben wir die Anzapfung. Und natürlich ist der Geist Gottes der überlegene Geist. Und der Name Jesus ist der überlegene Name, der all diese Mächte entthront und entmachtet hat, die den Menschen gefangen genommen haben und besetzt haben und in die Finsternis versuchen hineinzuziehen und wegzuziehen von Gott. So war ich. Ich wäre normal gestorben und wäre dann Teil der verlorenen Menschen geworden, die in die Ewigkeit übergetreten sind, ohne die Erlösungskraft Jesu persönlich erlebt zu haben. Mein Kollege, mit dem ich damals reiste, der ist etwa 4 Jahre, nachdem ich zum Glauben an Jesus kam, eben ein paar Wochen später nach diesem Erlebnis, habe ich ja dann Jesus in mein Leben aufgenommen, in Bombay. Und mein Kollege, der ist etwa 4 Jahre später, der reiste mit mir von der Schweiz und reiste mit mir die ganze Zeit. Später ist er, 4 Jahre danach ist er umgekommen. Also, obwohl, ja, alles Mögliche ist da bei ihm gewesen. Und den gibt's nicht mehr. Und mich gibt's noch als Zeuge des Auferstandenen. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Seitdem ich Jesus begegnet bin, damals, als es geschah dann, eben 2, 3 Wochen später nach diesem Wassererlebnis in Bombay, und ich dann Jesus aufnahm. Und dieses Wunder eben geschah, das größte Wunder aller Wunder, dass ich ein neues Herz bekam, dass mein schwarzes Herz, wenn du so willst, mein sündiges Herz, mein Geist, mein Herz, das getrennt war von Gott, das Gott nicht kannte aus persönlicher Erfahrung, der jetzt aber anfing, in mein Leben hineinzuwirken, so dass ich anfing, ihn irgendwo wahrzunehmen. Über das, was ich bisher wusste, plötzlich, ich konnte nicht mehr verleugnen. Gott hat zu mir gesprochen im Wasser. Ich konnte nicht verleugnen, dass dämonische Kräfte in mich reingekommen sind und ich Dinge getan habe, die ich nie hätte tun wollen, nie tun werde mehr. Wie ein Verrückter, wie ein böser Mensch. Leute angegriffen, mich nackt ausgezogen habe vor den Leuten, mit meinem Kollegen gekämpft und gemacht und Dinge getan haben, die man nirgendwo erzählen kann. Was ich nie getan hätte in meinem normalen Leben. Das sind Kräfte gewesen aus der unsichtbaren Welt, der wir uns unvernünftigerweise und auch unbewussterweise geöffnet haben. Und plötzlich, weil wir zu weit gegangen waren, plötzlich haben sie Besitz ergriffen von uns. Mein Kollege zuerst und dann später ich. Und so weiter und so fort. Aber jetzt, als ich dann mich öffnete durch das Zeugnis eines anderen Menschen, das werde ich später noch ein bisschen genauer erzählen, und dann erkannte, wenn das stimmt, was der erzählt, dass Gott mir einen völlig neuen Anfang gibt, dass Gott mir die Schuld, die mir jetzt bewusst wurde in diesen 2-3 Wochen Zeit, Gott anfing zu mir zu sprechen, ich anfing zu sehen, was mit mir los ist, wie verantwortlich ich bin für das, was ich tue oder nicht tue, für das Gute oder das Böse. Dass ich verantwortlich bin, dass ich eines Tages vor Gott stehen müsste, das könnte ich plötzlich, da hat mir keiner gepredigt, das wurde mir einfach deutlich. Dass ich persönlich verantwortlich war vor dem Schöpfer Gott. Und ich kannte ihn ja noch nicht in dem Sinne persönlich. Also ich wusste nicht, wer er ist, welchen Namen er hatte. Ich hatte dann nach dem Wassererlebnis angefangen, Leute zu fragen, was muss man tun, um zu Gott zu kommen? Und Hindus haben zu mir gesprochen und unterschiedliche Leute. Und alles, was irgendwie Gott drin hatte, hat mich sehr interessiert und auch irgendwie angesprochen. Aber alles, was ich hörte, war irgendwie, du musst anfangen in die Richtung und dann irgendwann wird das dann irgendwas sein. Aber dann bin ich eben in Bombay, als ich von Goa wegzog, mir wurde klar, ich muss Richtung nach Hause gehen. Dann komme ich von Goa nach Bombay per Autostopp, weil ich kein Geld mehr hatte und nichts mehr. Und bin da 3 Tage, schlafe ich auf der Straße und gehe dann am 3. Tag in das Café Leopold. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr Fernsehen schaut, ich schaue noch Fernsehen manchmal. Da am Mittwochabend war es, glaube ich, da war dieser Film über Terrorismus. Und so weiter und so fort. Und danach war dann eine Dokumentation von den Fakten. Aber da war ein Film, der war über den Terrorismus nach gewissen Fakten zusammengestellt. Und da ging es um die Anschläge vor 10 Jahren oder irgend sowas in Bombay von höchstwahrscheinlich pakistanischen Terroristen im Taj Hotel in Bombay. An ganz berühmten Stellen, wo ich damals, dort habe ich geschlafen, genau in der Region dort. Und bin eben am 3. Morgen in das Café Leopold reingegangen. Und in dem Café Leopold wurde in diesen Anschlagsserien, die dort geschahen, waren auch Terroristen drin. Das ist lange nachdem ich dort war. Ich meine nur, Café Leopold gibt es bis heute in Bombay. Ich ging also an dem 3. Tag in dieses Café Leopold am Morgen. Und gehe da rein, da treffen sich die Weltenbummler, die Hippies etc. Und dann komme ich da hin und da sitzt an einem Tisch ein junger Mann in meinem Alter mit langen blonden Haaren namens Gotthold. Der hieß früher Harry, ist Christ geworden ein Jahr, bevor wir uns begegneten. Und hat sich dann einen neuen Namen zugelegt, als er sich taufen ließ. Bei der Taufe bekommt man ja seinen Namen. So hat sich selber einen Namen gegeben, als er gläubig wurde an Jesus das Jahr davor. Nun gut, so saß also der Gotthold da und ich kannte ihn schon. Mit seinen langen blonden Haaren, seinen blauen Augen, war ein Deutscher, der ein Jahr zuvor war er noch drogenabhängig. Soweit ich weiß, war er heroinabhängig und so weiter und so fort. Wurde gläubig, hat Jesus erlebt, diesen Jesus, diesen Auferstandenen, erfahren in seinem Leben, der hat ihm ein neues Herz gegeben und ein völlig neues Leben geschenkt. Und er ist frei geworden von der Sucht und so weiter. Hat sich aufgemacht nach einiger Zeit auf den sogenannten Hippie Trail. Ich habe das alles aufgeschrieben in diesem Büchlein. Dürft ihr gerne käuflich erwerben da an unserem kleinen Tisch. Sein wunderbares Zeugnis von der Gnade Gottes und den Möglichkeiten, dass es unmöglich nicht gibt bei Gott und so weiter. Und dieser Gotthold hatte sich auf die Hippie-Straße, wie man diese Straße von Amsterdam nach Goa und Kathmandu nannte, wo Tausende und Abertausende Hippies gereist sind über die Jahre, und wir waren 2 davon, der hatte sich aufgemacht irgendeines Tages von Deutschland auf diese Straße mit dem inneren Auftrag, Typen, wie er gewesen war, das Evangelium dieser Person Jesus zu vermitteln. So sind wir uns schon 3 Monate, bevor ich ihm jetzt da wieder begegnete, in Bombay, nachdem ich 3 Tage auf der Straße geschlafen habe, komme ich ins Café Leopold, dort sitzt Gotthold. 3 Monate, etwa 3 Monate, 3,5 Monate davor sind wir uns zum ersten Mal begegnet in Kabul, Afghanistan, wo wir einen Monat uns aufgehalten haben, weil mir alles gestohlen wurde, kurz vor Kabul und ich alles verloren habe. Und so musste ich wieder einen neuen Pass beantragen und so weiter und so fort. Also ein Monat Kabul. In diesem Monat fingen wir an, nicht nur Haschisch zu rauchen, was wir schon immer getan haben, morgens bis abends, sondern eben auch Morphium zu fixen. Ich habe angefangen, Morphium zu fixen, obwohl ich mir vorgenommen hatte, ich werde nie fixen. Das ist dumm. Ich bin ja nicht blöd, ich bin ja nicht dumm. Da wirst du ja sofort abhängig. Gut, es wurde so normal, ich habe es dann eben doch begonnen und habe dabei meine tollen Trips und tollen Erlebnisse gehabt, etc. oder Gefühle, die man dabei wahrnimmt. Das kann man nicht verleugnen. Deswegen wird man ja abhängig, weil das so scheinbar so schön ist. Aber es macht dich natürlich kaputt und es bringt dir nicht die Erleuchtung, die man denkt, dass man davon bekommt. Aber da in diesem finsteren Teil meines Lebens, wo ich auch abhängig wurde von der Nadel, kommt eines Morgens der Gotthold in unser Hotelzimmer. Wir schliefen da am Boden, ganz billiges Hotel, in einem großen Raum. Und da kommt der Gotthold rein, setzt sich zu uns hin und fängt an, zu uns Hippies über Jesus zu sprechen. Hallo, wir sind hier in Kabul, Afghanistan. Aber der fing an zu missionieren, wusste ich nicht, aber hat uns einfach nicht missioniert in dem Sinne, wie man das so verpönt manchmal sagt, sondern nein, er hat nicht schweigen können von dem, was er gesehen und gehört hatte und was sein Leben total verwandelt und umgekrempelt hat. Er konnte nicht mehr aufhören, davon zu reden. Er musste es innerlich von der Liebe Gottes und von diesem Erlebnis getrieben, könnte man fast sagen, gedrängt. Ich muss das den Leuten sagen. Die Leute suchen doch alle irgendwie nach Gott. Wer ist Gott? Wo ist Gott? Kannst du mir Gott zeigen? Ich kann dir Gott zeigen. Nicht in dem Sinne physisch, aber ich kann dir genau sagen, was du tun musst. Jetzt. Und wenn du es jetzt tust, von Herzen, dann wird Gott sich selber dir zeigen. Sich dir offenbaren. Und das hat er uns vermittelt. Mir ist bis dahin noch nie so ein Mensch begegnet. Ich war 21 Jahre alt. Der behauptet hätte, er kennt Jesus, Jesus hat ein Wunder an ihm getan, hat ihn befreit von der Sucht. Wir haben das nicht gleich ernst genommen, es hat uns nicht gleich auf die Knie gezwungen. Wir haben ihn eher eigentlich ausgelacht und so ein bisschen verhöhnt und verpönt. Und doch ist da ein Eindruck entstanden und ein Same in mein Herz gesät worden. Jetzt werde ich dann bald mal eins dieser Schokoherzen essen. Also so, die versuchen gleich vor einem hin. Und das noch vor dem Prediger am Sonntagmorgen. Also Bruder Markus. Nein. Aber vielleicht sollten wir es zudecken wegen der und so weiter. Ich bleibe mal ein bisschen weg. Mir ist noch nie so ein Mensch begegnet, dass ich mich erinnern könnte. In 21,5 Jahren, der behauptete, ich kenne Jesus. Jesus ist mir begegnet. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich konnte nicht sagen, ich kenne das Evangelium nicht. Ich wusste, was da gesagt und behauptet wird. Und als Kind war ich auch kindlich gläubig und gottesfürchtig. Ich bin zur Beichte gegangen, alles. Bin auch gerne zur Kirche gegangen und so weiter. Aber dann, als man bewusster wurde, ist es verloren gegangen. Ja, weil du hast den lebendigen Gott nicht wirklich erlebt. Du hast nie ein Wunder gesehen in der Kirche. Nie wurde für die Kranken gebetet und die wären spontan durch die Wunderkraft Jesu heil geworden. Sondern man hat mehr so Hoffnung, ja, ne? Herr, du Guter, streichle, berühre und so weiter. Aber meistens ist nichts passiert. Müssen wir ganz kritisch sagen, warum eigentlich? Aber gut. Anyway, dieser Gotthold sagt, Jesus hat mein Leben völlig neu gemacht. Wie gesagt, wir haben es nicht geglaubt oder wir wussten nicht, was damit richtig anzufangen. Deswegen haben wir später in Kabul hat uns noch eingeladen zu einem Meeting mit Christen. Wir sind sogar mitgegangen, wir hatten ja nichts anderes zu tun. Auch da ist nichts weiter passiert. Später, als wir weiterreisten schließlich nach Pakistan, Peshawar, kaum sind wir in Peshawar, wer kommt daher? Der Gotthold, der Blonde. Und lädt uns ein, man findet ja immer wieder neue Freunde da auf der Reise, jetzt lädt er uns Typen, die jetzt da zusammen sind für ein paar Wochen, lädt uns ein zu einem christlichen Gottesdienst mit pakistanischen Geschwistern. in irgendeiner Kirche. Wir sind mitgegangen, erstaunlicherweise. Ich habe sie mitgenommen und dann sind wir dahin. Aber dann sind wir da, das war dann am Nachmittag, die saßen alle am Boden, wir setzten uns dazu und dann wurde halt gesungen und dies und das und jenes. Das wurde uns dann irgendwie zu fromm. Und irgendwann sind wir dann einfach wieder abgehauen. Das kann hier auch passieren. Wenn man Leute einlädt, kann es sein, dass sie wieder davon laufen, weil es ihnen zu fromm wird, weil sie es noch nicht verstehen. Aber meine Freunde, wenn wir denken, wir müssen jetzt dieses politically not correct, dieses politisch nicht korrekte, dieses religiös nicht korrekte, diesen Anspruch des Evangeliums, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, es gibt keinen Retter zwischen Gott und den Menschen als Jesus Christus, dass wir das verwässern müssen, dass wir das nicht so klar und deutlich sagen sollten, dann können wir unsere Koffer packen und die Gemeinden schließen, Freunde. Und dann brauchen wir auch keine großen Werke mehr tun. Ich meine, es ist natürlich besser, dass es gute christliche Krankenhäuser und Hilfsinstitutionen gibt, die alles möglich Gutes tun aus ihrem christlichen, barmherzigen Herzen. Halleluja. Besser als nicht. Da wird vielen Leuten geholfen. Aber wenn dabei nicht gleichzeitig das Evangelium von Jesus klar und deutlich vermittelt wird, dann gehen diese kranken, armen Hindus und Moslems und was sie sonst noch sein mag, gehen ohne Christus in die ewige Verlorenheit, in die ewige Trennung von Gott. Dann haben sie ein besseres Leben hier gehabt. Und wie gesagt, lass uns das weiterführen. Aber lasst uns zu diesem urchristlichen Gedanken und Haltung und Überzeugung und auch Entschlossenheit nicht dazu zurückkehren und nicht davon abweichen. Entscheidet selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Also wir müssen jetzt religiöse Versammlungen machen mit allen Religionen und jeder betet zu seinem Gott und dann, you know, und dann wir Christen auch und alles ist wunderbar. No, ist überhaupt nicht wunderbar. Das ist schrecklich. Und dann sorgen wir, die uns die Verantwortung, die Aufgabe als Geschwister Gottes, als Kinder Gottes, als Jünger Jesu gegeben ist, hinauszugehen in alle Welten, das Evangelium zu predigen. Und dass wer glaubt, wird gerettet werden, Markus 16, ab Vers 15. Wer nicht glaubt, das darf man ja kaum mehr sagen, in der Kirche, in der Gemeinde, der wird verdammt werden. Steht da. Ich habe nicht Schaum vor dem Mund. Ich rede nur trocken. Also alle Kritiker. Der Prediger hatte Schaum vor dem Mund. Der muss nicht ständig ab. Nein. Das passiert, wenn man intensiv mit Emotionen spricht, dann wird es trocken. Du und ich sind das Licht der Welt. Wenn du und ich den Mund nicht mehr aufmachen und nicht mehr klar erzählen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und das ist ja keine Bedrohung. Das ist ja die wunderbarste Persönlichkeit, die es je gegeben hat. Wenn du ihn als Religionsstifter bezeichnen möchtest, er ist der Beste, der Schönste, der Herrlichste, der großartigste Religionsstifter aller Zeiten. Im Vergleich zu Mohammed, im Vergleich zu Buddha, im Vergleich zu ihnen allen, ist Jesus weit herausragend in dem, was er getan hat. In dem, was er behauptet hat, in dem, was er bewiesen hat in Bezug auf seine Behauptung. Selbst die Moslems stimmen dem bei. Ich arbeite seit 2004 in Pakistan. Dort haben wir jetzt 78 Evangelisationen durchgeführt in Pakistan seither. Sein Wunder an sich. Wir begegnen vielen Moslems, die in unsere Versammlungen kommen. Diese Hindus, damit hatte ich ja begonnen, die da kamen, obwohl wir sie nicht abgeholt haben. In Pakistan holen wir die Leute mit den Bussen ab, weil viele Christen da auch kommen, weil wir mit christlichen Kirchen dort zusammenarbeiten, um ihre Grundstücke zu benutzen, damit wir diese Versammlung überhaupt abhalten können. Weil man kann nicht einfach beim öffentlichen Gelände üblicherweise in Pakistan evangelisieren. Aber auf dem christlichen Kirchengelände kannst du eine christliche Versammlung abhalten. Und wir laden halt alle ein in der Umgebung. Und wir werben mit der Tatsache, dass Wunder geschehen, dass Heilungswunder geschehen, blinde Augen sehen, Lahme gehen, Tumore verschwinden und so weiter und so fort. Und dann kommen die Leute, weil sie Not haben, weil sie es brauchen, weil sie Hilfe brauchen. Jetzt habe ich den Faden verloren, Moment, aber... ja, Halleluja. Den Rest müsst ihr euch denken. Der Gotthold war ein Thema, weiß ich schon. Naja, gehen wir zurück zu der Geschichte, zum Gotthold. Also es ist nicht mehr nur die Einleitung. Wir sind von der Einleitung direkt übergegangen und am Schluss zeige ich mir dann noch das Filmchen. Also keine Sorge. Kannst entspannen. Mei, das ist immer noch die Einleitung. Wie lange wird das noch gehen heute? Entspannen Sie sich. Auch die Gäste und uns. Gotthold, als ich ihm da in Kabul bin ich ihm zum ersten Mal begegnet, dann dort eben in Peshawar wieder und so weiter. Und dann, das nächste Mal kam er daher, spaziert am Strand von Goa, wo wir hausten, aber haben wir ihn praktisch verscheucht, weil das wurde dann fast aufdringlich. Immer kommt er und will was von Jesus erzählen. Süß. Aber dann, danach, und er hat bestimmt gebetet für mich wie ein Weltmeister. Oder für uns Typen, ich war ja nur einer von vielen. Aber dann eben kam dieser schicksalshafte Besessenheitsphase, 3 Tage, 3 Nächte. Mein Kollege mehrere Wochen, eigentlich Monate. Und so weiter, das steht alles, wie gesagt, in den Büchlein. Dann dieses Erlebnis im Wasser, dann die Stimme Gottes, dann 2 Wochen später nach Bombay aufgebrochen. Dann bin ich in Bombay 3 Tage, habe ich auf der Straße geschlafen, in dieser Region, wo diese Anschläge waren und dass am Mittwochabend da eine Sendung war, wo das Leopold-Café gezeigt wurde, habe ich der Monika gesagt, meiner Frau, schau, das ist, wo es war. Hier kam ich rein an diesem 3. Morgen und da sitzt der Gotthold an einem der Tischchen dort. Und das ist ein historisches Café, das gibt schon ewige Zeiten und das haben sie kaum verändert, weil es eben wie ein Denkmal ist auch und so weiter. Anyway, und da ist der Stefan Steinle Gotthold begegnet, ich habe ihm meine ganze Story erzählt, was inzwischen geschehen ist, von dem hat er natürlich keinen blassen Dunst gehabt, war ja nicht dabei. Und ich bin voll beladen mit Schuld, mit Bewusstsein, ich bin Gott verantwortet. Ich weiß, es gibt ihn, er hat zu mir gesprochen, ich kann ihn nicht mehr verleugnen. Selbst wenn die Leute denken, jetzt bist du völlig durchgedreht, macht nichts, ich kann es nicht verleugnen. Es ist so, es ist mir passiert. Und wenn Gott zu dir redet, dann weißt du, dass Gott zu dir geredet hat. I'm telling you. Ich erzähle ihm das alles. Und schütte ihm mein Herz aus, weiß natürlich nicht mal, was ich da alles gesagt habe. Dann fängt der nochmals an, einfach von Jesus zu erzählen, wer Jesus ist und was er getan hat. Deswegen ist Jesus gekommen, um für deine Verantwortung, deine Schuld zu büßen und zu sühnen und dir das zu vergeben. Deswegen hat er sich am Kreuz praktisch an dem Marterpfahl schlagen lassen und das gerechte Gericht Gottes über die Sünde über deine Sünde, die Sünden der ganzen Menschheit, hat der Sohn Gottes, der mit Gott alles geschaffen hat, der nie geschaffen wurde, der genauso Gott ist, Gott Eigenschaften hat wie der Vater, wie der Heilige Geist. Gott, Vater, Sohn und Heilige Geist. Dieser Sohn ist Fleisch geworden, hat sich in begrenzter Form offenbart, hat seine Gottähnlichkeit praktisch verlassen und wurde Mensch. Und hat unter dem Einfluss der und Führung und Salbung des Heiligen Geistes das getan, was er tat. Und wozu er kam, um uns Gott zu offenbaren, wie er ist und wie er uns helfen möchte, nicht uns verdammen möchte, sondern uns aus unserer Not und Verstrickung herauslösen möchte. Und dann ist die Hauptsache geschehen, wozu er hauptsächlich kam. Er wurde zum stellvertretenden Sühneopfer. Er wurde zum Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Nach den Bildern des alttestamentlichen, der alttestamentlichen Offenbarung Gottes in der Zeit des Judentums und so weiter, wo diese Opfer notwendig waren. Und wenn du die vollzogen hast und dich hineinbegeben hast in den Bund mit Gott über das Judentum, dann bist du unter die Gnade Gottes gekommen. Und als Jesus offenbar wurde, wurdest du auch als Jude dann gerechtfertigt, etc., etc. Also deswegen ist Jesus gekommen, um deine Schuld zu bezahlen, die du nicht mehr bezahlen kannst. Wir können diese Sünden, diese Dinge, diese Unzulänglichkeiten, diesen Unglauben können wir nicht einfach auswischen. Da können wir nichts tun aus eigener Kraft, um das irgendwie ungeschehen zu machen. Deswegen musste Jesus kommen. um die Schuld zu sühnen, um die Schuld zu bezahlen. Vor Gott und für uns. Und deswegen hat er das getan. Und du musst jetzt nicht anfangen, aufzuhören zu sündigen. Du musst jetzt nicht anfangen, in ein Ashram zu gehen oder in eine Fastenfreizeit, wo du dann praktisch büßt oder wo du praktisch entlernst zu sündigen und Buße tust, irgendwie mit Büßen, mit Selbstgeißelung, Kasteiung und so weiter. Nichts dergleichen. Das ist Religion, Christentum. Die Religion des Christentums, die ist aber nicht das, was Jesus offenbart hat. Er hat bezahlt, so dass jede Schuld, jedes Ungleichgewicht, unsere Schuld ist da. Hier ist der Heilige Gott. Als der Heilige Gott Mensch wurde, meine Schuld auf sich nahm, meine Sünde anzog, ist er zur Sünde gemacht worden, 2. Korinther 5, 21. Und ich wurde zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Ich wurde so sündlos, wie Jesus sündlos ist. Ich wurde so rein und heilig in meinem Geist, wie Jesus rein und heilig ist vor Gott, dem Vater. Wenn ich das hat Gott bewirkt durch das Sühnopfer Christi, bevor irgendjemand das geglaubt oder erkannt hat. Aber als es anfing, gepredigt zu werden und die Jünger es annahmen für sich persönlich und es dann ausbreiteten in aller Welt, mit aller Klarheit, aller Direktheit. Und dort, wo die Leute es hörten und annahmen und taten, was die Bibel sagt, was man tun muss. Und ich lese das jetzt einfach. Römer 10. Wenn die Menschen taten, was Gott sagt, was notwendig ist, dass wir tun im Glauben, das anzunehmen, was Jesus für uns stellvertretend getan hat, dann wird man gerettet. Ich kann jetzt nicht schon ab Vers 9 lesen, obwohl es da ungefähr beginnt, sondern ich lese jetzt nur ab Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich lese noch einen davor. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Denn sie haben alle denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum Anteil haben, alle, die ihn anrufen. Was für ein Reichtum? Reichtum an Gnade, Reichtum an Erbarmen, Reichtum an Vergebung lässt er uns Anteil haben. Alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn, und der Name des Herrn ist Jesus Christus, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dann Vers 14, ich lese den auch noch, weil das geht dann wieder uns alle an. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie noch nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie noch nichts gehört haben? Und wie sollen sie von ihm hören, wenn es ihnen keiner sagt? Und dann die vierte Frage, wie soll die Botschaft gepredigt werden, wenn niemand den Auftrag dazu bekommen hat oder wenn sie nicht gesandt sind. Das war mein letzter Appell. Es geht zurück zu uns, diese Botschaft, diese Wahrheit von Jesus. Seit ich ihn dann erlebt habe, an dem Tag, als Gotthold mir das in schlichten Worten verdeutlichte, dass Jesus alle meine Schuld und alle meine Last, die ich da spüre und meine Verantwortlichkeit, dass der die stellvertretend auf sich genommen hat und deswegen hat Gott ihn praktisch die Strafe ertragen lassen, die ich sonst gerechterweise von dem heiligen Richter Gott verdient hätte. Deswegen hat Jesus das getan. Deswegen das Kreuz. Das war nötig. Das verstehen wir nicht in unserem humanen Denken. Ach was, wir müssen einander vergeben und so weiter, da muss man nichts noch dafür arbeiten oder bezahlen. Also, well, unser ganzes Justizsystem ist auf Gerechtigkeit aufgebaut. Wenn du Verbrechen verübst und manche Verbrechen sind schlimmer, die finden unsere Bestellung, ja, die müssen unbedingt, die sollten eigentlich getötet werden, diese bösen Menschen. Aber das machen wir hier ja nicht mehr. In diesen Aussagen hier sind ja solche Dinge noch ganz normal. Aber wir haben immer noch ein gewisses Gerechtigkeitsbewusstsein. Vor allem, wenn es dann mich betrifft oder meine Familie oder meine Tochter, die hier vergewaltigt wurde. Ja, dem muss man
kastrieren und 100 Jahre in Knast.
Ja, da geht, da steigt unser Gerechtigkeitsempfinden und auch Bestrafung muss geschehen, wenn hier Unrecht getan wird. Da sind wir noch da. Aber heute ist es alles so wischiwaschi und machen und tun.
Warum? Weil die klare Verkündigung von was Recht und Gut und Böse ist, nicht mehr da ist. Weil wir nicht mehr verstehen, bei Gott sind diese Dinge sehr eindeutig. Nur deswegen ist die Erklärung dazu da, oder da kann man erklären, warum musste denn Jesus all dieses fürchterliche Gedöns durchzumachen? Das wagen ja manche Kirchen schon gar nicht mehr, christliche Kirchen schon gar nicht mehr zu verkündigen. Das Blut, eine blutlünzige Religion. Nee, hat mit Blutrunst nichts zu tun, hat mit dem Verständnis, wer Gott ist und was er ein heiliger Gott ist, dass er Sünde nicht dulden kann und dass er Sünde, wenn er Sünde einfach unbestraft zuließe, dann wäre er der Schlimmste aller Schlimmen. Wenn einfach nur, okay, euch ist allen vergeben, zack. Aber er wollte uns allen vergeben. Das wollte er tun, weil er sagt, wenn ich dich gerecht behandle und bestrafe, muss ich dich von mir ewig trennen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die ewige Trennung von Gott. In einem Bereich, wo Gott nicht mehr ist. Die Bibel nennt es Hölle, Hades, das Totenreich der verlorenen Geister. Wo Heulen und Zähneklappern ist. Also Gottes Ferne, absolut. Aber Gott wollte das nicht. Er liebt uns, er liebt jeden, auch die Bösesten unter uns. Und deswegen hat er gesagt, hat er beschlossen schon, als er sah, dass der Sündenfall geschehen würde, Jesus. Und Jesus hat sich zur Verfügung gestellt. Ich werde an ihre Stelle treten. Und weil Jesus tatsächlich Mensch wurde, konnte er uns vertreten, konnte er unsere Stelle einnehmen. Aber weil er auch gleichzeitig tatsächlich Gott ist, der Allmächtige, der Himmel und Erde geschaffen hat, deswegen hat sein Opfer, seine Stellvertretung hat so viel Gewicht in den Gerichtshöfen Gottes, dass er als sein Leiden, als er litt und das tat für uns alle, kann Gott sagen, yes, das kann ich gelten lassen für die ganze Menschheit. Damit ist die Schuld, diese große Schuld aller Menschen, aller 7 Milliarden Menschen, die es heute gibt, die ist gesühnt, die ist abgedeckt, die ist mehr als gerecht behandelt. Die Strafe auf meinem Sohn, meinem unschuldigen Sohn, der Gott im Fleisch ist, manifest, und ich behandle ihn, wie wenn er der schlimmste Sünder wäre, das ist Rechtfertigung. Wir verstehen das vielleicht noch nicht. Ich habe es angefangen zu begreifen, Stück für Stück. Und es hat mich überwältigt, dass ich nichts dazu tun kann und dazu tun muss, um mich mit Gott zu versöhnen. Sondern ich kann es nur dankbar annehmen, was Jesus am Kreuz für meine Schuld, meine übergroße Schuld, getan hat. Und wenn ich es annehme, wie viele ihn aber anrufen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Als ich das tat, Gotthold hat mich mitgenommen, im Café Leopold hat er angefangen zu reden, und dann hat er mich mitgenommen durch die ganze Stadt. Er wohnte in einem Missionshaus von OM, Operation Mobilisation, eine große Missionsorganisation, wusste ich nicht, kannte ich nicht, ich wusste ja noch gar nichts. Ich war ja nur Hippie. Und dann nahm er mich mit und erzählte die ganze Zeit. Dann kommen wir in dieses Haus da und gehen durch die Tür. Und als ich durch diese Türe komme, ist es so, wie wenn fast magisch der Friede Gottes über mich kam und ich wusste, hier drin wirst du das finden, wonach du suchst. Das habe ich einfach irgendwie gewusst. An dem Abend haben dann ein Mitarbeiter, der Leiter des Hauses und der Gotthold mit mir noch weitergeredet und haben mich dann eingeladen. Genauso. Du kannst jetzt Jesus erleben. Eben, man muss nicht lange warten, nicht lange Prozesse, nicht einen Ashram besuchen, nicht irgendwelche Pilgerreisen zur Buße oder sonst irgendwelche Selbstkasten. Und wenn du dann gut genug bist, dann nimmt Gott dich an. No. Komm so, wie du bist. Nimm Gottes Gnade an. Ob du alles verstehst oder nicht, warum, weshalb, wieso, ist nicht so wichtig. Wenn du von Herzen Jesus anrufst und ihn zu deinem Retter und Herrn bekennst
und aufnimmst in dein Leben, dann wirst du gerettet. Dann wirst du völlig neu in dem Moment. Ich dachte, wenn das stimmt oder wenn das tatsächlich funktioniert und geschieht, wenn man das tut, dann ist es die Lösung. Weil sie haben mir auch beantwortet, du kannst völlig neu beginnen, du kannst all deine Schuld vergessen und Gott gibt dir die Kraft durch das, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt, dass du anfangen kannst, für Jesus zu leben, für Gott zu leben, wie er das möchte. Weil das war alles entstanden in diesen 2-3 Wochen, dass ich genau das tun möchte. Wirklich, buchstäblich. Und als sie das alles so erzählten, war immer noch ein Kampf im Gang. Ich hätte es immer noch abweisen können. Ich hätte es immer noch, was werden die anderen sagen und sonstiges. Und da ist eben ein Teufel. Und er kämpft um deine Seele, um deinen Geist. Und er möchte nicht, dass du diesen Namen Jesus anrufst. Oh nein, ihr dürft nicht in dem Namen Jesus predigen oder lehren. Nein, ihr dürft diesen Namen nicht mehr erwähnen. Da hat buchstäblich, wir sind ja unter uns, in gewissem Sinne, da hat der Teufel praktisch durch diese religiösen Leute gesprochen. Wir werden genauso bedroht heutzutage durch alles Mögliche, durch den Humanismus, durch eben Political Correctness. Ja, nicht anstoßend sein und alles tolerieren, alles hineinnehmen in, ja, Gott ist ein Gott der Liebe, absolut richtig. Aber Liebe toleriert nicht das Böse. Sie hasst das Böse. Sie toleriert oder liebt den, der das Böse verursacht. Sie vergibt und vergibt und vergibt. Ja, das ist Gott auch. Deswegen hat er überhaupt einen Weg, einen Ausweg geschaffen. Wenn er nur gerecht gehandelt hätte, wären wir alle hoffnungslos verloren. In alle Ewigkeit, verdammt in alle Ewigkeit. Dieser bekannte Buchtitel von Dostojewski. Aber wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Komm zu Jesus, ich hab's getan. An dem Abend, wo ich Gotthold am Morgen im Café Leopold begegnet bin und dann in dieses Haus bin, der Friede über mich kam, muss ich die Entscheidung treffen. Ich habe die Entscheidung getroffen. Völlig dumm war ich nicht. Dumm genug, um so weit zu gehen, wie ich gegangen bin, in manchen Dingen. Ja, unvernünftig, abenteuerlich, sorglos. Aber dann, ich stehe an der Tür und klopfe an, als ich das Klopfen des Herrn gehört habe, hat der Stefan Steinle, komm herein, gesagt. Vor 46 Jahren, Mitte Januar 1972. Viele von euch waren noch nicht geboren. Einige von euch waren noch kleine Jungs. Aber da hat der Stefan die beste, wichtigste, die Entscheidung mit der größten Tragweite, mit der größten Konsequenz getroffen. Und ich wusste nicht wirklich, was geschehen würde. Ich wusste das nicht. Aber ich wusste, wenn das stimmt, dann möchte ich da ja sagen. Das habe ich getan. Und dann bin ich innen drin, wie die Bibel sagt, von Neuem geboren worden. Gott hat mir ein neues Herz gegeben. Und jetzt wurde es süß. Und jetzt wurde es wunderbar. Es war buchstäblich, wie die Bibel sagt. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht gekannt. Das hätte ich nie zugegeben. Aber als ich den Sohn Gottes hatte, eindeutig, ich war augenblicklich frei von der Drogensucht. Ich war augenblicklich ein neuer Mensch. Es hat mich 7 Jahre gebraucht, zu begreifen, was es heißt, ein neuer Mensch zu sein. Ich habe noch viel eigene Werksgerechtigkeit praktiziert. In meiner Leidenschaft, in meiner Verliebtheit zu Jesus und in meiner Unkenntnis der Wahrheit der Schrift habe ich viel gerackert und getan und mich ständig selbst verdammt, ständig an mir rumgegeißelt, du Elender und so weiter, weil ich immer nie gut genug war, bis dann die Lehre des Wortes endlich kam. Ich bin gerecht gemacht aus Glauben an Jesus. Und das bedeutet in der Konsequenz, mein Geist, so wie es ist, ist völlig neu und sündlos. Ja, ich kann in meinem Fleisch, mit meinen Lüsten, mit meinen äußeren Dingen, kann man immer noch
sündigen, fleischliche Werke tun, aber das bedeutet nicht, dass mein Geist gleich wieder, boom, der ist wieder gestorben. Jetzt muss er nochmals von neuem geboren werden, nochmals auferweckt werden von den Toten. Nein, du bist ein neuer Mensch. Sünde befleckt uns, Sünde behindert unsere Gemeinschaft, Sünde behindert unseren Glauben an Gott. Und wir können nicht kühn voraussehen. Ich habe immer 7 Jahre nicht, Jakobus 5, 17, das Gebet des Gerechten vermag viel, setzt große Kraft frei. Habe ich nie glauben können. Das kann ich nicht beten, weil ich nicht gerecht bin. Aber dann wurde mir klar, Gerechtigkeit ist mir geschenkt worden. Ein Zuspruch Gottes, und es ist ein Zustand, der mir geschenkt ist. Das spüre ich nicht in meinem Fleisch, spüre ich nicht unbedingt hier in meinem Kopf, wenn ich es nicht weiß. Aber es ist eine Tatsache in meinem menschlichen Geist. Ich bin ein Geist, du bist ein Geistwesen, in das Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn du Jesus zu deinem Herrn und Retter gemacht hast, ist dein Geist wieder so eins mit Gott wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. Und wir können vor Gott treten mit Kühnheit, Unerschrockenheit und können auch gegen die Sünde oder gegen den Teufel und Dämonen wirken und handeln und predigen und gebieten. Und diese Geist und diese Kräfte müssen weichen, genauso wie sie wichen, als Jesus gesprochen hat, oder wie sie wichen, als die ersten Jünger das getan haben. Bruder, ich wollte dir Zeit geben, das Video richtig einzustellen. Deswegen. Ja, wer weiß, ob er schon fertig war. Nein, nein. Wir können gerne Licht ausmachen, dann würde ich euch jetzt das kurz zeigen. Das sind kurze Ausschnitte, Qualität nicht besonders gut, weil wir das alles selber filmen und gemacht haben über die Jahre. Und auch die Kameras waren nicht immer super gut. Aber ihr könnt sehen, was da los ist. Und da könnt ihr sehen, hört ihr uns am Anfang, wie wir sagen. Und gebieten und so weiter. So, Moment, stopp. So, wir haben viel Erfahrung damit. Und der Teufel kennt uns jetzt langsam. Und er kennt aber vor allem Jesus. Und das ist mir klar geworden. Es ist nicht der Stefan Steine, der hier der besonders Gesalbte, der besonders Heilige, der besonders was weiß ich nicht was ist, sondern ich weiß, an wen ich glaube. Und ich habe mich nicht verbieten lassen, im Namen Jesu zu predigen und zu lehren. Und siehe da, Gott tut dieselben Dinge wie damals und wie zu jeder Zeit des Christentums über die Menschheit, über die Kirchengeschichte. Anyway, Gottes Segen. Und schön laut. In Indien ist alles laut. Sind ein paar dazu gekommen. Ein Freund von uns, der da mitmacht. Manchmal.
And you believe what you heard about Jesus, the Son of God. Yes, we could be a
candidate for today. Das Geschrei, das sind Dämonen. Mach ein bisschen lauter die Musik. Beside the crystal sea, we heard the angels sing. Sind wir 5 Tage zusammengezählt, ungefähr. Das sind die nur eine Schätzung. We turned and saw this young man, and he was smiling. Das sind alles dämonisch besetzt.
besessene Frau.
And he said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait. You used to teach my Sunday school.
Noch nie ein Ton rausgekommen.
And every week you would say a prayer before the class would start. One day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart.
Immer wieder solche Manifestationen. Das ist natürlich hier in der Gegenwart des Evangeliums, des Namens Jesu. Dann ist sie frei geworden. Nach einigen Tagen war sie völlig frei.
You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed.
Das war's schon. Liebe Geschwister, wir können euch stundenlang Filme zeigen und Wunderberichte. Ich habe es mal ausgerechnet. Wir halten das immer ganz genau fest mit unseren Berichten, die wir schreiben von diesen Evangelisationen und so weiter. Wir haben wahrscheinlich etwa 5.000 bis 7.000 spontane Heilungszeugnisse in diesen etwa 150 Evangelisationen, die ja auf 5 Tage oder 2 Tage, 3 Tage unterschiedlicher Länge. In Indien waren sie immer 5 Tage, in Pakistan sind sie manchmal ein bisschen kürzer auch. Spontane Heilungszeugnisse, die auf der Bühne bekundet wurden von unterschiedlichsten Menschen auch. Alles mögliche an Hindus, alles mögliche an Moslems oder Christen oder was auch immer. So. Einfach nicht, weil wir so besonders gesalbt sind, sondern weil der Name Jesus die Kraft hat, zu retten, zu heilen und zu befreien. Römer 1, 16, das Evangelium. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich bin stolz praktisch, könnte man auch sagen, auf das Evangelium. Warum? Weil es ist Gottes Kraft zur Rettung, zur Heilung und zur Befreiung. Und der Begriff Rettung, Soteria im Griechischen, ist alles, was Jesus am Kreuz von Golgatha bewerkstelligt hat, bewirkt hat, ausgelöst hat, drin enthalten. Er hat unsere Schuld gesühnt und bezahlt, er hat unsere Krankheit getragen, er hat unsere Gebundenheit an Süchte, an Belastungen, an Besessenheiten durch dämonische Geister, hat er befreit. Alles durch das einzigartige Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Es ist die Kraft Gottes für alle, die da glauben. Juden und Nichtjuden. Für alle, die glauben. Wenn man es nicht glaubt, bevor ich es wirklich von Herzen geglaubt habe und auch glauben konnte, in einer bewussten Weise, habe ich die Kraft dieser Botschaft, dieser Begebenheiten, dieser Person Jesu nicht erlebt. Aber als ich mich öffnete und durch diese Verkündigung, durch diese Dinge, die mir gesagt wurden, erkannte, das ist es. Das ist die Lösung. Wenn ich das jetzt und wenn ich das tue, was die mir sagen, dann schauen wir mal. Ich habe es getan und 46 Jahre später stehe ich hier mit 150 Evangelisationen und vielen anderen Dingen, die wir getan haben über die Jahre in Asien, in denen wir buchstäblich etwa 4 Millionen Menschen das Evangelium verkündigt haben und Hunderttausende zu Jesus gekommen sind. Wir wissen es nicht, wie viel, nur der Himmel weiß es. Weil immer alle aufstehen, immer alle Jesus annehmen wollen. Und wenn einer den Namen des Herrn anruft, sagt die Schrift, wird er gerettet werden. Als ich es tat, in meinem Hippie-Kopf durchlöchert mit allen möglichen Dingen und so vieles durcheinander und Chaos und falsche Einsichten etc. Aber als ich rief, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Retter und Herr, ich nehme dich jetzt an, ich nehme dich jetzt auf in mein Leben, da wurde ich völlig neu und habe es angefangen dann Stück für Stück zu begreifen. Ich spürte sofort durch die ganze Nacht und den nächsten Tag, alles war irgendwie wie verwandelt. Es war wie wenn ich zum ersten Mal richtig die Leute wahrnahm, die ganze Geschichte wahrnahm. Es war alles eben völlig verwandelt, auch wie ich es sah. Was wirklich in mir geschah, hat einiges gebraucht, bis ich es begriffen habe. Aber ich bin ein Kind Gottes geworden und Jesus wurde mein Retter und Herr. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich habe die 15 Minuten Bonuszeit vereinnahmt. Das ist ja der Bonus, den Gastsprecher haben, oder? So, danke schön, dass ihr mir das geschenkt habt. Aber wir wollen hier das nicht leichtfertig oder spaßig machen, aber andererseits, wir lachen auch viel beim Evangelisieren, weil es eine großartige Sache ist. Und ich weiß, es ist nicht meine Heiligkeit, so wie Petrus und Johannes sagen, denkt, als der Lahme geheilt wurde, denkt ihr, da kamen die Leute, wow, was seid ihr besonders? Denkt ihr, wir oder unsere Frömmigkeit, unsere Heiligkeit hätte diesen Mann hier geheilt? Nein, es ist der Name Jesus und glaube an diesen Namen. Und das ist die Kraft. Ich mag dir vielleicht, du hast noch nie so einen Spinner gehört wie mich heute Morgen. Halleluja, neue Erfahrung, preis dem Herrn. Wenn du das denkst, selbst dann, wenn du heute als Folge dieser Worte, weil das ist die Wahrheit aus der Schrift und es ist meine Geschichte, ein Stück davon, wenn du darauf reagierst, indem du sagst, Herr Jesus, komm und wirke in mein Leben, komm hinein, mach, was du mit mir machen möchtest, offenbare dich mir, sei mein Retter, sei mein Herr. Er wird es tun. Er wird dir, ihnen, den Beweis geben, den nur er geben kann. Nicht meine überzeugungsvolle Spruch, Rede, was auch immer. Das Evangelium ist ein Anstoß, dass du dich an manchem gestoßen hast heute Morgen. Wegen der Art, ja, nehme ich auf mich. Aber manches ist auch einfach nicht zu verhindern. Das Wort vom Kreuz ist ein Anstoß, ist ein Ärgernis für die, die es nicht glauben. Eine Torheit für die Klugen unter uns. Aber für diejenigen, die es glauben und annehmen, wird es zur Kraft Gottes, die sie erleben und die ihr Leben völlig verändert. Lasst uns beten zusammen. Ich weiß, dass einzelne Leute hier sind, einfach irgendwie, weil auch nicht jeder die Hand gehoben hat, aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass du noch nicht wirklich an Jesus glaubst. Aber wenn du heute Morgen hier bist und du weißt, dass du Jesus nicht wirklich in persönlicher Weise kennst. Und dass wenn du heute Abend sterben würdest, bist du wirklich nicht sicher, ob du bei ihm im Himmel landen würdest. Dann solltest du jetzt an dieser Stelle mit mir beten. Es ist nicht wichtig, dass du mit mir betest, aber du solltest dieses Gebet selber beten. Dass du Jesus einlädst, wie ich es eben vor 46 Jahren getan habe. Dass du Jesus einlädst und mit ihm redest und ihm dein Leben bringst, deine Sünde, deine Unvollkommenheiten und ihn um Vergebung bittest oder seine Vergebung annimmst und ihn deklarierst als deinen Retter und deinen Herrn, dann sagt die Schrift, dann wird man gerettet. Und dann wirst du in deinem Geist neu geschaffen. Wenn du vom Herrn noch nicht so ganz überzeugt bist, du glaubst an ihn, aber du wandelst nicht mit ihm, du bist kein Jünger Jesu, ich fordere dich auf, heute Morgen, komm ganz bewusst zu Jesus, lass ihn zu seinem Herrn werden. Weil nur wenn man glaubt und Jesus als Herrn deklariert, ist man gerettet. Du kannst nicht wahrlich in Anspruch nehmen, ich bin wirklich gerettet, wenn du Jesus gar nicht der Boss in deinem Leben sein lässt. Und das ist keine schlimme Sache, das ist das Beste, was es gibt. Ich habe mehr Leben, mehr Freude, mehr all das, von was ich immer gesucht habe, erlebt, seit ich Jesus das zu dem gemacht habe. Ist ja völlig klar. Aber es geht um dein Leben, dass es zu dem wird, was Gott mit ihm machen möchte. Gott hat einen fantastischen Plan. Und Gott möchte dich
als Licht und als Zeuge des Auferstandenen benutzen in deiner Umgebung, direkt hier in Judäa, wie es heißt, oder in Jerusalem, hier zu Hause, oder in der ganzen Region, oder bis in alle Welt. Komm heute Morgen ganz bewusst zu Jesus und lass dich erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes, weil er ist diese Fähigkeit Gottes und die Gegenwart Gottes jetzt mit uns. Der Heilige Geist ist jetzt mit uns anstatt Jesus, um uns zu stärken, um uns zu führen und uns die Kraft zu geben, die wir brauchen, um Zeugen Jesu zu sein. Lasst uns beten zusammen. Halleluja. Ich segne euch zuerst einmal und dann sage ich noch, wie wir beten wollen. Vater, ich segne meine Geschwister, ich segne die Menschen, die heute Morgen hier in diesem Gottesdienst sind. Ich danke dir, Herr, dass ich mit großer Freimütigkeit und Unbefangenheit hier habe reden können. Ich danke dir für deine Gnade und ich bete einfach, dass dein Wort, das, was dein Wort war, das, was dein Evangelium war, dass es das bewirkt, wozu du es sendest, wie du das verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern das bewirkt, wozu du es gesandt hast, so wie es bei mir auch Same wurde, der in etwa 3,5 Monaten die Ernte hervorgebracht hat, mich dazu gebracht hat, mich von Herzen zu bekehren und dich zu meinem Retter und Herrn zu machen. Okay, heute Morgen, bete doch einfach alle mit. Und wenn du das noch nie gebetet hast, bete es mit uns allen zusammen mit. In dieser Form, wo wir Jesus einladen als unseren Retter und Herrn. Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Sei du der Retter und der Herr meines Lebens. Ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich um Vergebung für alle Sünde, alle Ungerechtigkeit, allen Unglauben in meinem Leben. Und ich danke dir, Herr, dass du mir vergeben hast, weil du für meine Schuld bezahlt hast, dort am Kreuz von Golgatha. Ich glaube das und ich nehme das heute Morgen an und deklariere dich, Herr Jesus, als meinen persönlichen Retter, mein Heiland, mein Herr. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist, Vater. Fülle mich auf mit deiner Kraft. Mach mich zu alledem, was du aus mir machen möchtest. Ich will dein Nachfolger sein. Ich will dein Zeuge sein. Hier auf dieser Erde. Danke, lieber Vater. Danke, Herr Jesus Christus. Danke, Heiliger Geist. Ich glaube, dass ich gerettet bin. Dass ich Kind Gottes bin. Dass meine Schuld vergeben ist. Und dass ich jetzt gerecht gemacht bin. In Jesus Christus. Amen. Gott segne euch und vielen Dank. Falls jemand Heilungsgebet möchte, dass wir Hände auflegen, können wir das gerne noch tun, nachdem der Gottesdienst hier entlassen ist. Vielen Dank für euer Ausharren.